Mir kam der Gedanke, es ist nur ein Schritt zu Jesus. Aber wie viele tausende Schritte legen die Menschen zurück in der Flucht vor ihm, weil sie nicht zu ihm kommen wollen. Ein Schritt zu ihm, viele, viele Schritte von ihm weg. Wohl dem Menschen, der in sich geht, stehen bleibt, umkehrt und diesen einen Schritt, auf den es ankommt, auf den es wirklich ankommt, diesen einen Schritt zum Herrn macht. Und dazu noch der Gedanke, unserem Gott kann man nur da begegnen, wo er uns begegnet ist. Und das ist in Christus.
Amen.
Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Amen.
An ihm kommt keiner vorbei. Er ist die Tür. Er ist alles. Wer an ihm vorbeikommen möchte, dem wird es nicht gelingen. Wer aber zu ihm kommt, der findet Gnade, Vergebung und Heil.
Amen.
Ich möchte alle herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn. Eigentlich nach ursprünglicher Planung hätte ich heute in den Vereinigten Staaten sein sollen. Nun bin ich hier. Wir nehmen alles, so wie es kommt. In der Zuversicht, ja in der Gewissheit, dass der Herr seinen Weg mit uns allen hat.
Amen.
Je näher das Kommen des Herrn rückt, umso inniger ist der Wunsch in uns, das zu tun, was Gott getan haben möchte. Den Platz zu finden, den er uns zugedacht hat.
Amen.
Teilzuhaben an dem, was er jetzt tut. Nicht nur vom Reiche Gottes zu reden, ein Teil des Reiches Gottes zu sein. Nicht nur darüber predigen, seinen Willen zu tun, sondern ihn mit Freuden erkennen und auch tun. Ehe wir ihn tun können, müssen wir wissen, was Gott vorhat. Möge der Herr diese Vormittagsstunde dazu nutzen, dass eine Weihe und Heiligungsstunde daraus wird. Dass wir alle unseren Bund mit ihm erneuern, im Glauben gestärkt werden, ja aufgebaut werden auf dem allerheiligsten Glaubensgrunde, um im Heiligen Geist beten zu können. Welch eine Aufforderung an uns alle. Römer 15, Vers 1. Da haben wir Starken, wer immer sich als stark fühlt, sind nicht viele. Die meisten fühlen sich schwach. Aber es gibt auch solche, die erkennen oder wissen, dass Gott sie stark gemacht hat. Dann aber sollten sie wissen, wenn Gott uns stark gemacht hat, dann nicht um auf die Schwachen herabzuschauen, sondern ihnen zu dienen, ihnen zu helfen. Da haben wir Starken die Pflicht, die Schwächen derer, die nicht so stark sind, zu tragen. Und nicht wohlgefällig an uns selbst zu denken. Nein, jeder von uns lebe dem Nächsten zu gefallen, ihm zum Besten, zu seiner Auferbauung. Paulus schreibt an die Korinther, dass uns die Gaben und die Dienste gegeben wurden zur Auferbauung. Er schreibt an die Epheser im 4. Kapitel von Vers 11, dass Gott die Dienste in die Gemeinde gesetzt hat zur Auferbauung, damit die Gemeinde tüchtig gemacht werde, um den Auftrag, den Dienst ausführen zu können. Hier wird uns gesagt, dass wir nicht für uns selber leben, sondern füreinander da sind, und zwar das Beste eines jeden im Auge haben. Es steht dann weiter in Vers 3, denn auch Christus hat nicht sich selbst zu gefallen gelebt, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Sind auf mich gefallen. Wenn nun das, was andere trifft, auf uns fällt, was dann? Wie gehen wir damit um, wie es in Hebräer Kapitel 11 geschrieben steht, dass wir teils gelitten haben und teils an dem Schicksal derer teilhatten, die gelitten haben und durch mancherlei Prüfungen hindurchgehen mussten. Hier wird uns gesagt, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Wenn das, was andere trifft, auf dich fällt, wie gehst du damit um? Mögen wir die Gesinnung Jesu in allem haben. In Vers 4 steht, so ist ja auch alles, was vor Zeiten geschrieben worden ist, für uns zur Belehrung geschrieben, damit wir durch standhaftes Ausharren und den Trost, den die Schriften gewähren, an der Hoffnung festhalten. Der Gott aber, von dem standhaftes Ausharren und Trost kommen, möge euch dazu verhelfen, einen einträchtigen Sinn untereinander nach der Weise Christi Jesu zu besitzen. Auch dieser Vers und was darin ausgedrückt wird, ist sehr wichtig. Einen einträchtigen Sinn. Am Band des Friedens und an der Einheit im Geiste festzuhalten durch das Band des Friedens, sei allezeit der Beweggrund in unseren Herzen. Manchmal kann man auf Kosten einer Lehre die Einheit im Geiste zerstören, aber schlussendlich wird die Liebe triumphieren. Und ich denke da an das, was Bruder Branham sagte, als er zu Lebzeiten schon ins Jenseits gerückt wurde, das Paradies und die selig gewordenen sah, zu Millionen sah. Und dann sagte eine Stimme ganz laut, nur vollkommene Liebe geht hier ein. Dann hieß es plötzlich, alle, die du geliebt hast und dich geliebt haben, hat Gott dir hier gegeben. Gott hat seine Liebe in Christo offenbart, denn so steht's geschrieben, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir, die wir das Amt der Versöhnung übertragen bekommen haben, verkündigen die Liebe, die auf Golgatha offenbar geworden ist. Amen. Nämlich die Liebe Gottes, die durch Vergebung, durch Erlösung, durch Heil, durch Gnade all denen zuteil geworden ist, die zum Herrn kommen. Und wenn hier geschrieben steht, dass wir einen einträchtigen Sinn untereinander nach der Weise Christi haben sollen. Was steht im Psalm 133? Wie schön und lieblich ist's, wenn Brüder einmütig, einträchtig beieinander wohnen. Dahin hat Gott seinen Segen entboten, schon abgesandt. Er kommt an, nämlich dort, wo eine wirkliche Einmütigkeit von Gott gewirkt werden konnte und jeder sich selbst und seine Eigenarten und Wünschen beiseite stellte, damit der Herr in uns allen zu seinem Recht kommen kann. Und in Vers 6, den möchte ich doch lesen, steht, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen könnt. Nur da, wo diese geistgewirkte Einheit, wo die Starken die Schwachen tragen, wo die Schmähungen derer, die andere treffen, auf dich fallen und du sie aufnimmst, dich beteiligst, ein Teil des anderen wirst, denn wir sind ja zu einer Einheit zusammengefügt worden als ein Leib des Herrn. Viele Glieder, ein Haupt und ein Leib, zusammengehalten durch das Band der göttlichen Liebe. Und wenn hier geschrieben steht, dass wir einen einträchtigen Sinn untereinander nach der Weise Jesu Christi besitzen. Ja, steht geschrieben. Solche Gesinnung, wie sie in Jesus Christus war, wohne in euch allen. Wenn nicht nur Christus in unserem Munde, sondern in unserem Herzen, in unserem Leben ist, wenn Christus die Hoffnung der Herrlichkeit in uns geworden ist und wir gesalbt wurden mit Heiligem Geist, dann muss es offenbar werden. Das Wesen Jesu Christi muss und wird offenbar werden. Dann werden wir es von anderen nicht erwarten, sondern anderen geben oder vorleben können. Gewöhnlich ist das bei uns Gläubigen ja so, dass wir von anderen alles erwarten und selber nicht den Beitrag leisten, den wir eigentlich zu leisten hätten. Wir erwarten, dass alle mit uns fröhlich sind, ein Lächeln auf dem Gesicht haben, sonst meinen wir, sie sind uns gram. Wir fragen uns aber nicht, ob wir ein Lächeln haben. Ob wir nicht manchmal, wer war es, unser geliebter Bruder, kam vor einigen Tagen zu mir und sagte, Bruder Frank, ich hatte den Eindruck, dass du an mir vorbeigingest, ist im Saal, unser geliebter Bruder. Denn ich habe dir die Hand ausgestreckt oder entgegengestreckt und du gingst einfach weiter. Ich habe es einfach nicht gesehen, das ist alles. Ich habe meine Augen auch nicht überall, aber eins dürft ihr wissen, dass ich gewiss mit Absicht solches nicht täte. Ein Bruder, der mir die Hand entgegenstreckt, dem strecke ich beide entgegen, beide von ganzem Herzen. Aber wie schnell kann ein Missverständnis entstehen? Gott schenke Gnade zu allem, dass selbst die Missverständnisse aus- und aufgeräumt würden, damit Gott uns alles segnen kann. Und zwar so weit, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen könnt. Da, wo eine von Gott gewirkte Einmütigkeit, ja eine Eintracht untereinander ist, werden wir einmütig mit einem Munde, also nicht im Gänsemarsch beten, sondern gemeinsam unsere Stimmen erheben und keiner nimmt Anstoß, weil sich jeder daran beteiligt. Es ist immer so, den Anstoß nimmt man an Dingen, an denen man nicht beteiligt ist. Wenn wir am Gebet beteiligt sind, nehmen wir keinen Anstoß daran. Sind wir nicht beteiligt, könnten wir denken, na ja, gut, das könnte ja anders sein. Sind wir beteiligt, haben wir gar keine Zeit, anderen Gedanken Raum zu lassen. Im Gegenteil, wir sind ja ein Teil der Sache und preisen den Herrn, unseren Gott. Dann haben wir gar keine Zeit, darüber nachzudenken, ob es zu laut ist oder zu leise. Überhaupt nicht mehr, sondern wir erheben unsere Stimme einmütig und preisen Gott mit einem Munde, so wie es ihm wohlgefällig ist. Lasst uns weitere Bibelstellen lesen aus 1. Timotheus. Aus 1. Timotheus, dem ersten Kapitel. Timotheus, Kapitel 1, von Vers 3, vielleicht bis 7. Ich habe dich bei meiner Abreise nach Mazedonien aufgefordert, noch länger in Ephesus zu bleiben, damit du gewissen Leuten gebieten möchtest, keine fremden Lehren vorzutragen und sich nicht mit Fabeln und endlosen Geschlechtsverzeichnissen zu befassen, die ja doch eher Anlass zu spitzfindigen Untersuchungen als zu einer im Glauben sich vollziehenden Wirksamkeit eines Haushalters Gottes geben. Gestern sangen die sänge hier ein herrliches Lied von der Liebe, die ja immer bleibt. Und hier schreibt Paulus an seinen Mitarbeiter im 5. Vers, das Endziel der Verkündigung ist aber die Liebe, die aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben stammt. Nicht nur eine Sache muss stimmen, alles muss stimmen. Das Herz, die Liebe, die Lehre, die Verkündigung, alles muss mit Gott und Gottes Wort übereinstimmen.
Amen.
Wenn das Herz rein ist, keine eigenen Motive da sind, keine Selbstsucht da ist, nichts da ist, sondern eine freie Verkündigung in der Liebe Gottes. Das Endziel der Heilsverkündigung aber ist die Liebe, die aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben stammt. Man kann alle Dinge vielleicht fabrizieren, auch Glauben. In den Glauben kann man sich hereinsteigern. Ob dann was draus wird, muss man abwarten oder auf sich beruhen lassen. Gott möchte einen Glauben in uns bewirken, der aus dem Wort kommt,
Amen.
Aus der Schrift kommt. Einen Glauben, der durch die Predigt kommt. Und eine Predigt, die aus dem Worte kommt. Dass wir mit Gott in Verbindung gebracht werden und nicht nur einen Glauben vortäuschen, sondern ihn wirklich haben. Dann wird Gott sein Wort bestätigen können und der aus der Predigt kommende Glaube ist ein lebendiger Glaube. Denn das Wort ist lebendig. Und wenn das Wort gepredigt wird und wir hören die Predigt des Wortes, dann ist der Glaube ein lebendiger Glaube, der aus reinem Herzen und gutem Gewissen stammt und nichts mit Täuschung oder Heuchelei zu tun hat. Das sage ich jetzt nicht aus Kritik, denn wir haben sehr viel Nachholbedarf. Und was wünschten wir lieber, als dass Gott schon reden und wirken, retten und heilen könnte im großen Maß? Aber das habe ich bei all den großen Evangelisten doch festgestellt. Wenn Menschen geheilt wurden, dann haben sie sich wohl gefühlt, weil sie meinten, dass Gott sie dazu gebraucht habe. Und wenn Menschen nicht geheilt wurden, dann haben sie die Sache von sich geschoben, nämlich auf den Betreffenden oder auf die Betreffende, und die Schuld von sich abgewälzt. Dann war es eben mangels Glaubens des Patienten. Wenn die Sache klappte, dann war der Mann, der das zu verantworten hatte. Und wenn sie nicht klappte, dann war es der andere, der die Schuld an dem Misslingen hatte. Und das darf nicht sein. Wir müssen so weit kommen, dass wir ganz wahrhaftig vor Gott werden und die Schuld nicht bei dem anderen suchen, sondern bei uns. Und manchmal, das wisst ihr genau, gemäß Jakobus Kapitel 5, da steht ja geschrieben, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Nicht das Gebet des Kranken, sondern das Gebet der Ältesten. Das Gebet der Ältesten, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und Gott wird ihn aufrichten. Gott gebraucht Menschen. Manchmal, wenn jemand krank ist, dann kann er gar nicht mehr richtig glauben. Dann bedarf es anderer, wie die vier, die diesen gelähmten Mann vor dem Herrn runterließen, durchs Dach runterließen. Und der Herr schaute nicht auf diesen Mann zuerst. Er schaute hoch. Und es steht geschrieben, als er ihren Glauben sah, als er den Glauben der Männer sah, die diesen Mann runtergelassen haben, erst dann sprach er zu dem Mann, sei gesund. Und er war gesund. Also Gott muss Glauben in uns bewirken, dass wir für den Kranken, für den Verlorenen mitglauben können, dass auch der Glaube in uns durch die Predigt gewirkt wird, damit wir anderen dienen können. Es heißt hier weiter in Vers 6, davon sind manche abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Belehrung über das Gesetz erteilen, ohne doch das nötige Verständnis für das zu besitzen, was sie vortragen. Es ist einfach sehr wichtig. Ich glaube, Bruder Russ hat es gestern Abend gesagt, oder war es heute Morgen schon, wann immer auch die Zeit geht ja so schnell. Man muss eine Zeichnung lesen können. Wenn jemand bauen will, jeder Handwerker, der an einem Bau beschäftigt ist, der muss die Zeichnung lesen können. Ob es der Maurer ist, ob es der Elektriker ist, alle müssen lesen können. Ob es der Installateur ist, alle müssen sich auskennen. So ist es im Reiche Gottes. Von Mose heißt es, und er fertigte alles an, nach dem Muster, das ihm gezeigt wurde auf dem heiligen Berge. Er hatte ein Muster, und wir haben es schon gesagt, die Mustergemeinde für den Verlauf des Neuen Testaments ist die Urgemeinde. Die Mustertaufe ist die Taufe des Urchristentums. Die Lehre ist die Musterlehre des Urchristentums. Es kann nichts anderes kommen. Das Muster ist am Anfang gegeben worden und jetzt sehe jeder zu, wie er weiter baue. Nur Vorsicht, dass wir nicht Holz, Stroh und Stoppeln bauen, sondern auf dem heiligen Grunde bauen, was Bestand haben wird, wenn der Tag des Gerichtes, der sich in Feuer offenbaren wird, die Prüfung vollziehen wird. Hier heißt es, sie wollen Belehrung über das erteilen, ohne Verständnis zu haben für das, was sie lehren. Es gibt nur einen Punkt, wo die Warnung ausgesprochen wird, im Jakobusbrief stets geschrieben, es unterwinde sich nicht, jeder Lehrer zu sein. Es heißt nicht, es unterwinde sich nicht, jeder Evangelist zu sein oder was auch immer. Aber dort steht geschrieben, denn wir Lehrer werden ein umso strengeres Urteil empfangen. Jesus sagt, wenn einer diese Dinge, die ich gepredigt oder gesagt habe, auflöst und die Menschen anders lehrt, er wird klein sein im Himmelreich. Wo steht's geschrieben? In der Bergpredigt? Wer weiß den Vers? Irgendwo muss es doch geschrieben stehen. Natürlich. Matthäus Kapitel 5, Vers 19. Vielleicht sollten wir Vers 18 noch mitlesen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird vom Gesetz nicht ein einziges Jota und kein Strichlein vergehen, bis alles in Erfüllung gegangen ist. Amen. Wer also ein einziges von diesen Geboten und wäre es das Geringste auflöst und die Menschen demgemäß lehrt, der wird der Geringste im Himmelreich heißen. Wer sie aber tut und so lehrt, der wird groß im Himmelreich heißen oder sein. Wir haben kein Recht, etwas aufzulösen. Wir haben nur das Recht zu tun, was uns geboten wurde. Der Herr wacht ja über seinem Wort, um es zu erfüllen. Wie oft haben Brüder versucht, Belehrung über Dinge zu erteilen, die sie selber nicht verstanden haben. Und so entsteht Irrlehre. So entstehen Lehren, die der Heiligen Schrift nicht standhalten können. Ihr wisst, wie schnell das geht, als Jesus dem Petrus sagte, oder dem Johannes vielmehr sagte, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme. Wenn ich will. Ja, hat er es gewollt? Wenn ich will. Und schon steht's in der Heiligen Schrift, es entstand eine Lehre, er wird nicht sterben. Dieser Jünger wird nicht sterben. Einfach missverstanden. Eine Lehre aus einem Ausspruch gemacht, wo gar keine Lehre hingehört. Es wäre besser gewesen, die hätten richtiger zugehört und nicht gedeutet, sondern es auf sich beruhen lassen. Da denke ich tatsächlich mit großem Ernst an unsere Brüder, und ich stelle mich nicht als Richter über all diese Dinge oder spiele mich nicht als Richter auf. Aber da wir gerade hier so unter uns sind heute Morgen, lasst mich einen Punkt klären, der bei allen, die sich auf den Dienst Bruder Brennims berufen, geklärt werden muss. Wir glauben von ganzem Herzen, dass alles, was Gott tut, das tut er gemäß seinem Wort.
Amen.
Und genauso glauben wir, dass nicht jeder Ausspruch eine Lehre sein kann und ist. Ich habe hier Folgendes zu lesen. Es ist die Einführung, verzeiht, wenn ich kurz darauf eingehe, sind die zwei Predigten vor Öffnung der sieben Siegel im März 63. Und es steht hier auf Seite 76 in der Einführung, das sind die beiden Predigten. Hier steht Folgendes geschrieben. Das mit sieben Siegeln verschlossene Buch wird zur gleichen Zeit geoffenbart, wie die sieben Donner aus Offenbarung 10. Wir wollen Offenbarung 10 aufschlagen, damit ihr den Zusammenhang seht, ehe wir weitergehen. Dieses bezieht sich auf die Endzeit. Dann kommt die Stelle aus Offenbarung Kapitel 1, 10 Vers 1. Hierauf sah ich einen starken Engel aus dem Himmel herabkommen, der in eine Wolke gehüllt war. Der Regenbogen war über seinem Haupte. Wenn ihr es beachtet habt, es ist Christus. Amen. Kein anderer kann es sein. Im Alten Testament wird er der Engel des Bundes genannt. Er kommt nun zu den Juden, denn die Gemeinde ist vollendet. Das ist die hundertprozentige Wahrheit. Es gibt keine Bibelstelle, wo Christus als Engel des Bundes in Zusammenhang mit der Gemeinde gezeigt wird. Er ist vieles, aber als Engel des Bundes kam der Herr auf den Berg Sinai und hat da das Gesetz verkündigt, wie wir es gestern Abend lasen, in Apostelgeschichte im 7. Kapitel hat es der Schreiber bestätigt. Hier heißt es, er kommt nun zu den Juden, denn die Gemeinde ist vollendet. Sein Antlitz sah wie die Sonne aus und seine Beine wie Feuersäulen. Text weiter. Ihr erinnert euch an den Engel in Offenbarung 1. Es ist die gleiche Sache. Engel bedeutet Botschafter. Er ist ein Botschafter für Israel. Die Gemeinde ist entrückt worden, beziehungsweise im Begriff entrückt zu werden. Er kommt für die Gemeinde. Natürlich kommt er für die Gemeinde. Und erst später wird er sich dem Volke Israel offenbaren. Das wissen wir ganz genau. Aber wie es so sein sollte, wahrscheinlich müssen auch diejenigen, die irre gehen wollen, einen Grund dazu bekommen, dass sie mit Fug und Recht irre gehen, weil sie nicht zum Wort der Wahrheit zurückkehren und jeden Ausspruch vielleicht noch dann über die Bibel, über die Heilige Schrift stellen. Lasst mich von Seite 78 lesen. Das Geheimnis des siebenfach versiegelten Buches wird während der Botschaft des Engels der siebenten Gemeinde geoffenbart. Dazu sagen wir Amen, ist die Endzeit, Laodicea ist das letzte Gemeindezeitalter. Der siebente Engel begann zu posaunen. Die Botschaften sind aufgeschrieben und sind auf den Tonbändern vorhanden und in Buchform herausgegeben. Dann geht's weiter im dritten Absatz, zweiter Teil. Die Geheimnisse kommen von Gott herab, weil uns das Wort Gottes, die vollständige Offenbarung Gottes enthüllte. Dadurch ist die Gottheit und alles andere geklärt, alle Geheimnisse, der Samen der Schlange und alles andere musste geoffenbart werden. Jetzt kommt etwas ganz Herrliches. Nun seht, das lege ich mir nicht zurecht, sondern es ist so, spricht der Herr. Ich freue mich, dass gerade hinter der Bemerkung über das Geheimnis im Garten Eden, über den Sündenfall, über den Samen der Schlange. Dahinter kommt der Ausspruch, nun seht, ich lege mir das nicht zurecht, sondern es ist so, spricht der Herr. Ich glaube das ohne jeglichen Abstrich von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Womit ich ein wenig Mühe habe, ist Folgendes, und ich versuche zumindest, in allen Stücken Gott die Ehre zu geben durch Wahrhaftigkeit. Und ich möchte mich weder der Heuchelei noch der Zwei-Gesichte-Politik irgendwie schuldig machen. Ich möchte vor Gott und vor seinem Volke das sagen, wovon ich überzeugt bin, und das sagen, was ich meine, vor Gott bestehen wird, jetzt und auch am Tage des Gerichts. Im letzten Teil oder im zweiten Teil des letzten Absatzes steht hier, nachdem die Siegel gebrochen und das Geheimnis geoffenbart ist, kommt der Engel, der Botschafter herunter, Christus, welcher einen Fuß auf das Land und den anderen auf das Meer setzt, mit dem Regenbogen über seinem Haupt. Und jetzt kommt's. Denkt daran, der siebente Engel ist auf Erden zur Zeit dieses Kommens. Wenn ich euch aufrichtig darum bitten darf, noch einmal hinzuhören, was gesagt wurde. Nachdem die Siegel gebrochen und das Geheimnis geoffenbart ist, aber dies war ja noch vor Öffnung der Siegel. Dies war noch vor Öffnung der Siegel. Und wenn unsere Brüder in ganz Amerika behaupten und lehren, dass Christus als die übernatürliche Wolke erschien und zum 28. Februar 1963 herabgekommen ist, und dass das die Erfüllung von Offenbarung 10 ist, dann müssen wir dem ganz energisch widersprechen, weil wir keine andere Wahl haben. Denn dort wurde ihm ja erst gesagt, begib dich zurück nach Jeffersonville. Denn die Zeit, die sieben Siegel zu öffnen, ist gekommen. Aber die sieben Siegel waren noch gar nicht geöffnet. Versteht ihr das? Wenn hier nun geschrieben steht, nachdem die Siegel gebrochen und das Geheimnis geoffenbart ist, kommt der Engel. Das ist hundertprozentig die Wahrheit. Hundertprozentig die Wahrheit. Denn das ist dann Offenbarung 10. In Kapitel 5 war das Buch noch geschlossen. Und dann wurde es aus der Hand dessen genommen, der auf dem Throne saß. Und erst dann wurden die Siegel der Rückseite geöffnet, das heißt gelöst, und dann das Buch geöffnet. Und Offenbarung 10 zeigt uns den Herrn als Engel des Bundes mit einem geöffneten Buch herabkommen. Nicht mit einem zugemachten, mit einem geöffneten, also nach Öffnung der Siegel. Und das stimmt mit dem überein, was hier geschrieben steht. Nur, wenn Bruder Brenham in seiner Einfachheit dann sagt, denkt daran, der siebente Engel ist auf Erden zur Zeit dieses Kommens. Er meint damit Offenbarung 10, wo der Engel des Bundes herabkommt. Dann muss man einfach sagen, geliebter Bruder Brenham, du hast das so gewünscht und es wäre dir zu gönnen gewesen, aber es stimmt einfach nicht. Man muss den Mut haben. Schaut, es gibt Propheten, die in der ersten Person reden. Auch Paulus, was hat er nicht alles gesagt? Wir werden nicht alle entschlafen, wohl aber werden wir alle verwandelt werden. Er ist aber entschlafen. Er sagte, wir werden nicht alle entschlafen. Man muss das Gott überlassen. Und höret, was direkt nach diesem Ausspruch kommt, nämlich ein Argument. Und ein Argument ist nie, so spricht der Herr. Das Argument lautet direkt im folgenden Satz, ebenso als Johannes seine Botschaft brachte, zu derselben Zeit trat der Messias auf. Johannes wusste, dass er ihn sehen wird, denn er musste ihn vorstellen. Ein Argument, Johannes war auf Erden, Christus war auf Erden, die Erlösung muss auf Erden vollbracht werden. Aber jetzt geht es nicht um die persönliche Vorstellung in Leibesgestalt, dass Christus uns vorgestellt wird. Jetzt geht es darum, dass uns Christus als der, der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern wandelt, vorgestellt wird, als der, dessen Stimme ertönt, auf den wir alle zu hören haben. Das ist der große Unterschied. Christus kommt nicht auf diese Erde, sondern kommt uns entgegen bis in den Luftbereich und wir werden ihm entgegengerückt werden in der Luft. Hier sagt Bruder Brenham es wieder, wie es eigentlich richtig ist. Direkt Zeilen danach, vielleicht 3 Minuten später, sagt dann Bruder Brenham sehr klar und deutlich, seht, dieser eine Engel ist irdisch, Engel bedeutet Botschafter, doch hier kommt einer vom Himmel herunter, der Regenbogen, Bundesbogen über ihm. Nur Christus kann es sein, wie wir ihn schon in Offenbarung 1 inmitten der 7 goldenen Leuchter stehen sehen. Und im Kapitel 4, Vers 3 heißt es, und der dort Thronende sah wie Jaspis und Karneolstein aus, und den Thron umgab rings ein Regenbogen, der wie ein Smaragd aussah. Und jetzt hat unser geliebter Bruder das gesagt, was die Brüder alle unbeachtet lassen. Und es kann passieren, dass ich ihnen das noch vorzuhalten habe. Direkt danach steht, und hier kehrt er zurück in dem 10. Kapitel nach der Zeit des Kommens. 100%ig richtig. Ich muss gestehen, auch das sage ich sehr mit innerem Bedauern, diese Zeile hätten wir korrekter und genauer übersetzen müssen. Ich habe ähnlich wie Menge an manchen Stellen, die lehrmäßige Punkte betroffen haben, ein bisschen nachhelfen wollen, es klarer machen. Wörtlich übersetzt heißt es hier auf Seite 79, im zweitletzten Absatz, erste Zeile, und hier kehrt er zurück in dem 10. Kapitel nach der Zeit des Kommens. Zuerst sein Kommen, die Heimholung der Braut und dann sein sich zu erkennen geben, der 144 oder den 144.000. Ich glaube, wir brauchen das nicht weiter zu lesen. Es ist einfach notwendig und wichtig, dass alle Dinge immer zum Worte Gottes zurückgenommen werden und dass nicht ein einzelner Ausspruch genommen werden kann, um dann Unheil damit anzurichten. Es ist kein Wunder, dass die Brüder mich beschuldigen, dass ich die Botschaft nicht richtig glaube. Ich glaube sie schon richtig. Nur muss ich sie wirklich einordnen. Sie muss eingeordnet werden in die Heilige Schrift und das Wort Gottes muss unser letztes und unser absolut sein. Auch darüber möchte ich nicht urteilen. Ihr wisst ja, neuerdings geht es schon wieder so weit, dass die Brüder von den Vereinigten Staaten mir auf den Fersen sind und wo ich Versammlungen halte, kommen sie nach. Am letzten Sonntag in Zürich wurde dieser Einladungszettel ausgeteilt und da wird bekannt gegeben, dass Reverend Peregrin aus den USA am 5., 6., 7. und 8. Oktober sprechen wird im gleichen Volkshaus, in dem ich Versammlungen abgehalten habe seit über 20 Jahren. Alles in der Absicht oder in der Meinung, die Leute sind nicht aufgeklärt oder sie sind nicht in alle Wahrheit geführt worden. Das wage ich zu behaupten, ohne mich über andere zu stellen, dass Gott uns die Gnade geschenkt hat, nicht zu mischen, sondern göttliche Wahrheit sein zu lassen und die Wiederkunft Jesu Christi darf nicht vergeistlicht werden. Derselbe Jesus, der aufgefahren ist gen Himmel, wird wiederkommen in der gleichen Weise, wie er gen Himmel gefahren ist. Amen. Nicht eine Lehre, nicht eine Offenbarung, sondern derselbe Jesus, der leibhaftig gekreuzigt und begraben und leibhaftig auferstanden ist, der zu Thomas sagte, lege deine Hand in meine Seite und sagte, Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Derselbe Jesus, der mit seinen Jüngern 40 Tage war und sie dann nach Bethanien genommen hat und von ihnen gen Himmel erhoben wurde, wird wiederkommen in derselben Weise, wie wir ihn haben gen Himmel fahren sehen. So bezeugt es uns der Mann Gottes in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 11. Lasst uns, was uns betrifft, Geliebte, noch zwei, drei Bibelstellen lesen, nämlich, dass wir als Gemeinde, als Volk Gottes, doch zurückgebracht werden könnten, unter der Leitung des Heiligen Geistes, durch Wort und Geist, durch das Blut des Lammes, als erlöste Schar dahin kommen, wo Gott uns hinhaben möchte. Aus Offenbarung Kapitel 2 von Vers 2. Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein standhaftes Ausharren und weiß, dass du Böse nicht zu ertragen vermagst. Du hast auch die geprüft, welche sich für Apostel ausgeben, ohne es zu sein, und hast Lügner in ihnen erkannt. Auch standhaftes Ausharren besitzest du und hast um meines Namens willen schwere Lasten getragen und bist nicht müde geworden. Welch ein herrliches Zeugnis zuerst. All die guten Dinge werden hervorgehoben, du kannst Böse nicht ertragen, hast die geprüft, die sich als Apostel ausgaben und hast erkannt, dass sie Lügner sind und keine Apostel. Auch standhaftes Ausharren hast du und um meines Namens willen hast du schwere Lasten getragen und bist nicht müde geworden. Möge das von uns allen gesagt werden können. Dann aber in Vers 4 steht, aber ich habe an dir auszusetzen, dass du deine erste Liebe verlassen oder aufgegeben hast. Denke also daran, von welcher Höhe du herabgefallen bist, und gehe in dich und tue die ersten Werke wieder, sonst komme ich über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stille rücken, wenn du nicht in dich gehst. Erst die Auszeichnungen und dann der Tadel. Bedenke, von welcher Höhe du gefallen bist und kehre zur ersten Liebe zurück. Ich bin zumindest der vollen Überzeugung, wie vorher schon angeklungen und angedeutet, dass die Gemeinde des Urchristentums das Muster für alles und für alle Zeit bis zur Wiederkunft Jesu Christi ist, ja sein muss. Und in der Offenbarung wird noch von dem ewig gültigen Evangelium geschrieben, das allen Völkern, Sprachen und Nationen am Ende verkündigt werden muss. Das Evangelium ist im Wechsel der Zeiten nicht unterworfen. Das Urevangelium, das am Anfang war, muss unser heutiges Evangelium sein. Amen. Denn es gibt kein anderes Evangelium als das Evangelium Jesu Christi, einige Male sogar Evangelium Gottes genannt, von dem Paulus sagt, nach meinem Evangelium. Das Evangelium Gottes, das Evangelium Jesu Christi, war sein Evangelium. Und darüber sagt er in Galater Vers 8, wenn jemand ein anderes Evangelium verkündigt, über dem ist der Fluch. Gott duldet keine Vermischung und die reine Braut muss aus der reinen Verkündigung herausgeboren werden. Jesus sagte damals, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch gesprochen habe. Es gibt Heiligung im Geiste und es gibt Selbstheiligung. Die Heiligung im Geiste geschieht, Vater, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Eine Heiligung durch den Geist geschieht da, wo der Heilige Geist das heilige Wort offenbaren und uns durchdringen kann und wir ein Teil der göttlichen Wahrheit selber werden. Und dann hält sich keine Lüge mehr auf, dann haben wir nicht die Neigung zu irgendwelchen Fabeln, die haben wir erst, wenn wir die Liebe zur Wahrheit verloren haben. Dann kommen Geschichten, dann kommen Geschlechtsregister, dann kommen verschiedene Lehren. Aber wenn wir die Liebe zur Wahrheit haben, dann bleiben wir in der Wahrheit. Und die Wahrheit ist und bleibt Gottes Wort. Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 32, ein uns allen sehr bekanntes Wort. Die Gesamtheit der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele, und kein einziger nannte ein Stück seines Besitzes sein ausschließliches Eigentum, sondern sie hatten alles als Gemeingut. Man kann noch weiter lesen, in welch einer Weise der Herr gesegnet hat. Es gab Menschen, die zu viel hatten. Wer mehrere Häuser hatte, konnte ja auch ein paar verkaufen. Eins genügte zu der Zeit, weil sie auch auf das Kommen des Herrn gewartet haben. Und wahrscheinlich wird es, oder so wird es auch am Ende sein, man wird nicht eigene Häuser bauen, sondern das Haus des Herrn, wie es im Alten Testament heißt. Das Haus des Herrn liegt in Trümmern. Ihr aber baut ein jeder oder seid ein jeder an der Tafel und schmaust in euren Häusern. Gott will, dass wir sein Reich, seine Gemeinde an erste Stelle setzen, dass unsere Zeit, unser Alles ihm gehört und er darüber verfügen kann nach Leibeskräften. Amen, natürlich Amen. Ich möchte weiterlesen aus Apostelgeschichte, dem 17. Kapitel. Apostelgeschichte, Kapitel 17, und zwar Vers 11. Hier heißt es von den Leuten in Berea, diese waren edler gesinnt als die Juden in Thessaloniki. Sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit an und forschten Tag für Tag in den Schriften, ob dies sich so verhalte. Das ist einfach unsere Aufgabe. Wir können nicht anders. Das ist unsere Aufgabe, in der Heiligen Schrift zu forschen, ob es sich also verhält. Ihr könnt es nachlesen in Apostelgeschichte, dem 15. Kapitel. Da steht in Vers 15, Jakobus hat's ausgesprochen, und damit stimmen die Worte der Propheten überein. Denn es steht geschrieben, oder sagte schon vorhin, nahm Bezug auf gestern Abend, hier tut es Jakobus zu Jerusalem, hierauf will ich umkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Ich will ihre Trümmer wieder aufrichten und sie selbst neu erstehen lassen. Man kann auch hier weiterlesen. Es ist einfach wunderbar zu sehen, mit welch einer Genauigkeit diese Männer Gottes die Schriften eingeordnet haben. Nicht nur, dass wir den Hut vor ihnen ziehen, wir sind Gott von Herzen dankbar, dass solche Apostel und Lehrer im Urchristentum waren. Nicht Theologen, sondern von Gott gesandte Männer, getrieben vom Heiligen Geist. Wie die Propheten haben sie das prophetische Wort richtig einordnen können. Ich glaube, dasselbe trifft jetzt wieder zu. Es war nicht Paulus, der sich hätte zuschreiben können. Es war die göttliche Berufung. Es ging um das Werk Gottes. Und da Gott immer Menschen gebrauchen muss, er kann nicht die Bäume oder den Wind nehmen oder die Stühle, auf denen wir sitzen. Gott braucht immer Menschen, seit Anfang an. Und dann ist es nicht der Mensch, das sehen wir, als in der Apostelgeschichte Gott große Wunder und Zeichen getan hat. Und plötzlich sagen die Heiden, Götter sind zu uns herabgekommen und haben Menschengestalt angenommen. Im Handumdrehen hatte Paulus sein Gewand zerrissen und sagte, Männer, seid nicht so töricht, wir sind Menschen wie auch ihr, aber der Gott des Himmels hat diese Sache hier getan. Die Menschen haben sehr schnell den Geist der Abgötterei. Aber ihr seht, wie sie auch schnell schalten. Erstens wollten sie diese Männer als Götter feiern und dann später wurden sie vor der Stadt gesteinigt. Menschen ändern ihre Meinung sehr, sehr schnell. Die können heute Hosianna, Hosianna rufen, gelobt seid ihr, der kommt im Namen des Herrn. Und morgen kreuzige, kreuzige ihn. So ist der Mensch. So ist der Mensch. Nur wenn Gott uns umgestaltet, haben wir eigentlich bleibenden Wert und werden die Dinge, die Gott uns anvertraut hat, bewahren. Jetzt ein Wort an uns hier alle. Und das ist eigentlich die einzige Bibelstelle, die ich im Moment so im Griff habe, in der auch Schwestern angesprochen werden und den Bereich gesagt bekommen, den sie wahrzunehmen haben, und zwar in Titus. Im Titus, dem zweiten Kapitel, von Vers 1, hier wird uns vieles gesagt. Wir wollen es eben lesen. Titus, Kapitel 2, von Vers 1. Du aber sprich dich offen aus, was der gesunden Lehre entspricht, nämlich, dass die älteren Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Standhaftigkeit. Hier werden ältere Brüder angesprochen, die Erfahrung haben und die mit Gott eine weite Strecke bereits gegangen sind, im Glauben stehen, in der Liebe, in der Standhaftigkeit und so weiter. Jetzt werden sogar die älteren Frauen angesprochen in Vers 3. Ebenso ermahne die älteren Frauen, sich in ihrer Haltung würdevoll zu benehmen, nicht klatschsüchtig zu sein, nicht dem übermäßigen Weingenuss ergeben, Lehrerin des Guten, damit sie die jungen Frauen zu besonderer Pflichterfüllung anleiten, nämlich ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Es war einfach so im Urchristentum, dass für alles Sorge getragen wurde. Die älteren Frauen hatten die Aufgabe, die jüngeren Frauen zu unterweisen, nämlich im praktischen Leben, dem Mann gegenüber und welche Aufgaben sie innerhalb der Familie haben, nicht auf das Podium zu kommen und zu lehren, sondern einfach aus der Lebenserfahrung den jüngeren Schwestern zu sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Eine Frage, wenn das heute geschehe und eine ältere Schwester, eine Jüngerin, mal einige gute Ratschläge, die ja unbezahlbar sind, weil wir als ältere Generation ja vieles teuer bezahlen mussten. Manche Lektionen haben wir über uns ergehen lassen müssen und wir konnten wie kein anderer den Jugendlichen und den jungen Leuten Ratschläge auf den Weg geben. Ich glaube, da habe ich eine ganze Menge von, die ich allen mit auf den Weg geben könnte. Aber wer würde sich sagen lassen, wenn heute eine ältere Schwester zu einem jungen Paar kommen würde, denn man wüsste vielleicht noch nichts mal davon, aber es wäre eine Schwester auf dem Herzen, mit der jungen, neu vermählten Dame zu sprechen, oder vorher schon, und sagen, Schwester, ich habe eine Lebenserfahrung, das und das habe ich selber erlebt, bei anderen gesehen, ich gebe dir den und den Rat und möchte eine Unterweisung auf den Weg geben. Was würden da die jungen Schwestern sagen? Und die sagen auch, ich werde die Sache schon meistern. Lass mich mal schön in Ruhe. Du hast dein Leben gelebt, ich lebe meins. Aber ich sag euch, wenn es Gottes Wort hier so ausspricht, dann ist etwas dahinter. Dann ist etwas dahinter. Und vielleicht haben wir auch diesbezüglich manches Versäumnis einzuholen. Dann heißt es hier, so schön in Vers 4, damit die jungen Frauen zu besonderer Pflichterfüllung anleiten, nämlich ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, züchtig, keusch, tüchtige Haushälterinnen, gütig zu sein und sich ihren Ehemännern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht gelästert werde. Es kann passieren, dass wir mit dem Munde Gottes Wort loben und preisen und den Herrn auch dafür und in der Tat es nicht ausleben und so wird es dann gelästert werden. Jetzt auch noch ein Wort an die Männer. Die jungen Männer ermahne gleichfalls, besonnen zu sein und biete dich selbst ihnen in jeder Beziehung als Vorbild gute Werke. In der Lehre beweise Unverfälschtheit, würdevollen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit jeder Gegner sich beschämt fühlt, weil er uns nichts Schlechtes nachsagen kann. Der Apostel scheint an alles gedacht zu haben, beziehungsweise der Geist Gottes hat ihn an alles erinnert. Die Gemeinde besteht ja aus Menschen. Und die Menschen, die einen sind verheiratet, die anderen sind innerhalb einer Familie. Und wenn das Familienleben gesegnet ist, dann ist die Gemeinde gesegnet. Es kommt darauf an, dass wirklich der volle Segen Gottes in die Gemeinde des Herrn zurückkehren kann. Und da bitte ich auch alle älteren Brüder, alle älteren Schwestern, mal dieses Wort unter Gebet zu lesen. Vielleicht ist irgendwo ein guter Rat und Hinweis am Platze. Gott kann uns mit Sicherheit dazu gebrauchen. Wir kommen auf Römer zurück. Römer 15 und dann Römer 12. Wir haben ja den einen Teil schon gehört. Aber Römer 15 möchte ich Vers 7 lesen. Darum nehmt euch gegenseitig an, wie auch Christus euch zu Gottes Verherrlichung angenommen hat. Wir müssen oder wir haben die Aufgabe, einander anzunehmen, wie Gott uns in Christus angenommen hat. Dann führt er weiter aus, was Beschneidung betrifft und so weiter, dass einfach kein Unterschied gemacht wird, sondern alle, die Gott angehören. Und es steht ja auch im Brief an die Korinther, weder die Beschneidung noch das Unbeschnittensein hat eine Geltung, steht es im Galater vielleicht, sondern die Beschneidung des Herzens, nämlich eine neue Schöpfung. Und ist jemand in Christo, so ist er eine neue Schöpfung. Darum nehmt euch gegenseitig an, wie auch Christus euch zu Gottes Verherrlichung angenommen hat. Nicht nur andere haben Eigenarten, auch wir haben sie, jeder Einzelne. Nur ist die Not, dass unsere Augen nicht zu uns herschauen, sondern auf andere blicken. Und wenn wir in den Spiegel des Wortes hineinschauen, dann erkennen wir, wo unsere Not ist, und Gott wird uns auch darin helfen. In Römer 12 möchte ich lesen, Römer 12 von Vers 3. Hier schreibt Paulus an die Gemeinde des Herrn: So fordere ich denn kraft der mir verliehenen Gnade einen jeden von euch auf, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern auf eine besonnene Selbstschätzung bedacht zu sein, nach dem Maß des Glaubens, das Gott einem jeden zugeteilt hat. Nach dem Maß des Glaubens. Und der Glaube muss eine Verheißung haben. Er muss gegründet sein im Worte Gottes. Wir sollen auf eine wirklich besonnene Selbstschätzung bedacht sein. Keiner soll sich überschätzen. Keiner soll sich höher dünken, als er ist. Im Gegenteil, die Schrift sagt, dass wir einander höher achten sollen, den anderen höher als uns selbst. Und hier heißt es dann weiter, nach dem Maß des Glaubens, das Gott einem jeden zugeteilt hat. Denn wie wir an einem Leibe viele Glieder haben, die Glieder aber nicht alle denselben Dienst verrichten, so bilden auch wir trotz unserer Vielheit einen einzigen Leib in Christus. Im Verhältnis zueinander aber sind wir Glieder. Merkt ihr, warum wir einander anzunehmen haben, wie Gott uns in Christo angenommen hat? Wir sind Glieder desselben Leibes, sind einem Haupte unterstellt. Und die Herrschaft geht allein vom Haupte aus. Nicht ein Glied herrscht über das andere, sondern das Haupt bestimmt über den ganzen Leib, über jedes Glied. Dann heißt es weiter in Vers 5, so bilden wir auch trotz unserer Vielheit einen einzigen Leib in Christus, im Verhältnis zueinander, aber sind wir Glieder. Doch so, dass wir Gnadengaben besitzen, die nach der uns verliehenen Gnade verschieden sind. Wer also die Gabe prophetischer Rede besitzt, bleibe in Übereinstimmung mit dem Maß des Glaubens. Wem die Gabe des Gemeindedienstes zuteil geworden ist, der betätige sie durch Dienstleistungen. Wer Lehrgabe besitzt, verwende sie als Lehrer. Hat jemand die Gabe des Ermahnens, so betätige er sich im Ermahnen. Wer Mildtätigkeit übt, tue es in Einfalt. Wer zu den Vorstehern gehört, zeige rechten Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freudigkeit. Es wird, wenn wir die Heilige Schrift lesen, auch nichts ausgelassen. Gar nichts. Jeder Bereich wird angesprochen. Und ich bin Gott dankbar, dass damals die verschiedensten Probleme auftauchten, mit denen Paulus und die anderen Apostel sich befassen mussten, damit für die gesamte Zeit eine Klärung, eine Antwort gegeben wird, eine verbindliche Antwort. Und wir haben heute die gleiche Antwort, wie sie damals im Anfang gegeben wurde. Ihr wisst, in 1. Korinther Kapitel 12 von 4 bis 11 zählt Paulus all die Geistesgaben auf, spricht davon, dass jedem die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Besten verliehen wird, alles zum Aufbau, alles in Einmütigkeit, alles in Eintracht. Einer komme dem anderen nicht zuvor, sondern lasse dem anderen den Vorrang. Schaue nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was des anderen ist. Wie oft habe ich es mir schon gewünscht, dass damals die Evangelisten zur Zeit, als Bruder Brenham noch lebte, erkannt hätten, dass sie nicht ihr eigenes Reich im Reiche Gottes zu bauen haben, sondern teilgehabt hätten an derselben Verkündigung, wenn auch einen anderen Dienst, aber an derselben Sache teilgehabt hätten. Aber sie haben den Tag ihrer göttlichen Heimsuchung nicht erkannt, freuten sich über die großen Dinge, die Gott tat, sind aber nicht auf seinen Weg gekommen, haben sich nicht lehrmäßig korrigieren lassen. Im Gegenteil, haben dann auf den Mann Gottes mit Verachtung geschaut, weil sie glaubten, er lehre anders als sie, weil er anders lehrte, als sie lehrten, und sie das, was sie lehrten, als richtig betrachtet haben, weil es ja von der römischen Kirche her schon stammt und über all die Freikirchen und Kirchen weitergereicht wurde, bis es auch ihnen gegeben worden ist, anstatt zu begreifen und die Schrift zu durchforschen, ob es sich also verhält. Ich habe mir eine Notiz gemacht, die noch in das Buch rein muss. Eine Notiz. Wir glauben nicht an einen Drei-Personen-Gott. Wir glauben an einen persönlichen Gott, der sich im Himmel als Vater, auf Erden im Sohne und in der Gemeinde durch den Heiligen Geist offenbart. Wir glauben nicht an eine heilige apostolisch-katholische Taufe in einer Formel. Wir glauben an die heilige Taufe im heiligen Namen Jesus Christus, unseres Herrn. So wurde im Urchristentum getauft und so werden wir taufen bis ans Ende, bis der Herr kommt. Und all Dinge, wie wir oft betrachtet haben, müssen in den ursprünglichen Stand versetzt werden. Und wir müssen nach Jerusalem zurückkehren, zum Berg Zion im Übrigen. Denkt daran, wenn wir im März nach Israel reisen, dass wir auf den Obersaal gehen. Um dass ihr wisst, dass der Obersaal tatsächlich auf dem Berge Zion ist. Der Obersaal ist der Saal, wo das letzte Abendmahl stattgefunden hat. Da, wo das letzte Abendmahl stattgefunden hat, hat die Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden. Wenn man die Beschreibung kennt und die Lokalität, dann weiß man es ganz genau. Der Obersaal ist auf dem Berge Zion. Und der Prophet Jesaja hatte schon gesagt, das Wort wird vom Berge Zion ausgehen. Und die Belehrung aus Jerusalem. Amen. Nicht von Rom. Es ist wirklich zum Schreien vor innerer Ergriffenheit. Und man muss sich fragen, wie all die Leute die Bibel überhaupt lesen. Sie lesen sie nicht mit Offenbarung des Geistes, sondern verstrickt in Überlieferung lesen sie die Heilige Schrift. Und sie lesen nicht das, was geschrieben steht, sie lesen das, was sie im Kopf haben. Im Ernst, manchmal würde mich der Eifer des Herrn beinahe verzehren, wenn man sieht, dass sie Licht zu Finsternis machen und das Recht zu Unrecht. Sie versetzen Gott und die Gemeinde des lebendigen Gottes ins Unrecht und stellen sich selbst ins Recht. Und das Gegenteil ist der Fall. Gott ist im Recht.
Amen.
Und alle, die sich auf die Seite Gottes stellen, sind im Recht Gottes.
Amen.
Nicht im eigenen Recht, im Recht Gottes.
Amen.
Wer sind wir, dass wir überhaupt ein Recht hätten, Recht zu beanspruchen? Gott behält für immer Recht. Fassen wir zusammen. Der Herr wird seine Gemeinde am Ende dahin bringen, wo sie am Anfang war. Ausgerüstet, ausgestattet mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit neuen Geistesgaben, neuen Geistesfrüchten, mit allen Diensten, die er in die Gemeinde gesetzt hat, eine Wiedererstattung alles dessen, was am Anfang war, muss und wird am Ende sein. Denn so hat es Gott verheißen. Mir kam in Verbindung mit diesem Wort noch der Gedanke, wie wunderbar Gott es hier doch geleitet hat. Ihr wisst ja, wenn der Herr etwas tut, damals auch zu Jerusalem, da kamen Menschen aus 16, 17 verschiedenen Nationen zusammen. Sie waren einfach da in der Stunde, in der sich Gott offenbarte. Wir fragen uns, warum der Herr gerade an diesem Ort, wie wahrscheinlich nirgendwo auf Erden, Geschwister aus allen Völkern, Sprachen und Nationen zusammenruft. Ich möchte hier meine Freude Ausdruck geben, meiner Dankbarkeit Ausdruck geben, dass der Herr es so gefügt hat, so geführt hat, dass die Türen sich öffneten. Und ich weiß nicht, ob viele damit gerechnet hätten, ich habe es ja lange genug vorausgesagt, auf dass die Schrift erfüllt werde, muss es ja so kommen. Aber wir sind dem Herrn dankbar, dass wir die verschiedenen Sprachen auch hier am Ort haben. Und wenn Brüder nach vorne gehen, deren Schriftdeutsch nicht grammatikalisch einwandfrei ist, so wissen wir doch, dass das, was sie aus der Schrift, aus der Heiligen Schrift sagen, einwandfrei ist.
Amen.
Und darauf kommt es an. Nicht, dass das Deutsch stimmt, sondern dass das Wort stimmt. Darauf kommt es dann. Natürlich freuen wir uns. Je reiner, je besser ist, weil wir in diesem Lande wohnen. Und je besser man eine Sprache kann, umso besser ist es. Aber ich möchte in diesem Zusammenhang wirklich alle unsere Brüder ermutigen, mit uns gemeinsam vorwärts zu gehen. Sei mir gestattet, abschließend zusammenzufassen, und meine Dankbarkeit dem Herrn gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Wir freuen uns über alle, die gekommen sind, die hier ihre irdische und ihr geistliches Zuhause finden. Wir wünschen, dass sie sich wohlfühlen. Wenn ich an die verschiedenen Sprachen denke, dann denke ich an unsere Geschwister, die aus der GSSR übersiedelten. Ich denke an die Geschwister Kir, die aus Rumänien übersiedelten. An viele andere, jetzt an euch aus Russland. Was wird unsere Aufgabe sein? In den verschiedenen Sprachen aus Polen, ja, unser Bruder Kupka und Schwester Kupka, die übersetzen so gut, dass man wirklich nichts verbessern kann. Gott fügt alles in einer ganz wunderbaren Weise. Nicht um unseren Willen, sondern um seines Namens Willen, um seines Reiches Willen, dass alles zu seines Namens Ehre getan wird. Wir möchten tatsächlich, dass sich alle wohlfühlen. Ich darf hier das auch einmal zum Ausdruck bringen. Es wird nicht gesehen, vielleicht nicht von allen gesehen, was hier alles geleistet wird. Irgendwann, wenn wir mal einen Versand haben, laden wir euch dazu ein, mal einmal zuzuschauen, wie viele Hände hier die Arbeit tun, nicht nur die Hände derer in der Druckerei, im Büro und so weiter, sondern alle diejenigen, die sich zur Verfügung stellen, um die Arbeit Gottes zu tun, nach Leibeskräften. Wenn ich an unsere Schwester denke, die in der Küche tätig ist, an die Schwestern, die hier Aufgaben haben, an alles, dann sind wir Gott von Herzen für alles dankbar. An die Brüder, die übersetzen. Und es scheint so, dass jeder seinen Platz findet. Als Bruder Kupka kam, haben wir ihm Platz eingeräumt. Und Bruder Steinke, ich möchte es ganz offiziell hier sagen, wir räumen dir den gleichen Platz ein mit uns, Schulter an Schulter, an allem teilzuhaben, was hier getan werden kann, zur Ehre Gottes. Wenn ich an die Geschwister oder an die Gebrüder Schmidt denke, wie viel Zeit die hier aufopfern, und man sieht viele Dinge nicht. Aber den meisten Dank schulden wir vor unserem Gott, unserem geliebten Bruder Russ und Bruder Schmidt. Sie haben die größte Last. Wenn ihr wüsstet, was die beiden Brüder alles leisten. Ein jeder, wirklich ein jeder, tut nach Leibeskräften, was getan werden kann. Und das will ich euch sagen. Nicht einer von uns kann den Platz des anderen einnehmen. Jeder ist nur da brauchbar, wo Gott ihn brauchen kann. Nur da. Nicht einen anderen Platz. Nicht den Platz eines anderen, sondern den Platz, den Gott dir zugedacht hat. Den nimm ein. Und dann wirst auch du gesegnet sein und zum Segen für alle gereichen. Wenn ich an unseren Bruder Juri denke, dann denke ich schon an das Buch in russischer Sprache. Ja, Gott hat viele Talente hergebracht und das alles für einen Sinn und Zweck. Möge er uns alle segnen. Ich sehe, da sind auch Geschwister aus Rumänien hier. Gott segne euch alle. Wir freuen uns wirklich von Herzen über alles, was Gott tut. Gott, der Herr, möge dafür sorgen, dass nicht nur geistlich, sondern auch irdisch alles so seinen Platz finden, eingeordnet werden könnte und doch irgendwie und irgendwann der Herr mit uns allen zu seinem Recht kommen könnte und die Starken die Schwachen tragen oder die Schwächen der Schwachen tragen. Ja, die Liebe Gottes, so haben wir gelesen, das Endziel der Verkündigung ist die Liebe. Und diese Liebe muss in der Tat ausgelebt werden und Gott wird uns segnen und mit uns allen sein. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen.